Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wer heute bis zum Ende durchhört, bekommt eine Belohnung. Wir verraten, was es mit dem Wort Überschwupper auf sich hat, wenn das mal nicht eine tolle Belohnung ist. Fies, ich weiß, bis zum Ende durchhören müssen, ja, aber kann auch eine Motivation sein. Eine Belohnung als Motivation brauchen wir anscheinend, um im Leben klarzukommen, um gesünder und glücklicher zu leben. Das klären wir, ob das wirklich so ist. Außerdem sprechen wir über gegenderte Sprache, liebe Hörerinnen, liebe Ehrenmännerinnen. Und wir reden über die Financial Times in London. Die hat nämlich ein ganz eigenes Projekt, um auf Gleichberechtigung zu schauen. Das alles jetzt für euch hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die Kritiker, die sagen, das ist zu spät. Angela Merkel war heute erst 3 Monate nach dem Tod eines 35-jährigen Mannes und den darauffolgenden Demonstrationen rechter Gruppen in Chemnitz. Das haben andere Politiker vor ihr hinbekommen. Anlass ihres Besuchs war genau das. Man nach dem Rechten schauen, dort wo es vermeintlich viele Sympathien für rechts gibt. Merkel war bei einer Jugendbasketballmannschaft, hat Vertreter des städtischen Lebens getroffen in Chemnitz und dann gab es auch noch eine Diskussionsrunde. Nadine Lindner ist für uns live vor Ort. Nadine, wie groß war denn die Kritik, dass Merkel erst jetzt gekommen ist?
Na, das war schon im Vorfeld ziemlich deutlich, fand ich. Also da gab es unter anderem die Barbara Ludwig, die ist Bürgermeisterin hier in Chemnitz von der SPD und die hat gesagt, naja, dieser Besuch kann eine Chance sein, aber wir wissen noch nicht ganz, wie das ausgeht und überhaupt, die ganze Sache ist jetzt Ende August schon passiert. Das Ganze ist zu spät und da ist Angela Merkel dann auch in dieser Diskussionsrunde mit Lesern der freien Presse, das waren 120 Leute, die da in der Halle waren, da ist sie auch drauf eingegangen und hat gesagt, naja, sie hat lange drüber, also wie sie es dann manchmal so tut, hat gesagt, so ja, ich habe lange drüber nachgedacht, wann denn der richtige Zeitpunkt ist und hat gesagt, nun ja, sie weiß auch, dass sie ein Gesicht hat, was viele Menschen polarisiert und da musste sie halt abwägen, wann es dann ein guter Zeitpunkt ist. Man muss dazu sagen, die ganze Bundesregierung besteht ja nicht nur aus Angela Merkel, sondern da gibt es ja noch ein paar andere. Familienministerin Franziska Giffey, das war die erste, die da war, die Familienministerin auch von der SPD. Der Bundespräsident, jetzt nicht Teil der Bundesregierung, aber der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da, aber ich finde, man kann die Frage durchaus mal stellen, wo war denn eigentlich der Innenminister, den wir haben, Horst Seehofer von der CDU? Denn in seine Befugnisse fallen ja auch die Asylpolitik und die innere Sicherheit. Und das sind ja Politikfelder, die sind ja beide hier berührt.
War es damit vom Tisch, dieses Thema? Ging es dann weiter mit anderen Konfrontationen gegen Merkel?
Also man muss sagen, Konfrontation trifft es vielleicht nicht ganz. Also ich konnte so die ersten 50 Minuten, die erste Stunde dieser Gesprächsrunde mitbekommen und ich fand das schon ziemlich interessant, weil es wurde in der Sache schon hart nachgefragt. Also zum Beispiel wurde auch Angela Merkel dann damit konfrontiert, was sie denn eigentlich davon hält, dass mutmaßlich Asylbewerber einen Chemnitzer dann töten. Und sie hat gesagt, ja, sie hat Verständnis für das gesunkene Sicherheitsgefühl in der Stadt. Sie sagt, das ist nicht gut. Sie hat nochmal darauf verwiesen, auch wie sich auch die Asylpolitik jetzt nicht seitdem, aber quasi so in der letzten Zeit dann auch verändert, verschärft hat. Sie hat dann aber im Gegenzug auch darauf hingewiesen, hat gesagt, ja, all das, all diese Verunsicherung, auch die Wut, die es gibt, ist dann kein Grund, zum Beispiel bei rechten Demonstrationen Straftaten zu verüben. Also sie hat da diese Balance dann auch gesucht. Ansonsten ging es zum Beispiel auch um so Themen wie Ärztemangel in Chemnitz, Ärztemangel auf dem Land, die schlechte Verkehrsanbindung der Stadt. Also da ging es eigentlich ziemlich quer durch den Gemüsegarten und ich fand es ziemlich spannend, dazu zu hören.
Aber nochmal ganz kurz zu diesem gesunkenen Sicherheitsgefühl. Ich meine, das ist natürlich auch wieder Zuständigkeit einer Innenministerin, eines Innenministers. Hat sie denn konkrete Vorschläge gebracht, wie das zu lösen ist dort?
Nein, das hat sie nicht. Sie hat es so ein bisschen auf eine Metaebene gehoben. Und sie hat dann gesagt, auch zum Thema Gefühl, das passt da wieder rein, aber dann geht es eher um dieses Selbstbewusstsein, auch um diese Tatsache, dass man sich durch die Medien schlecht dargestellt fühlt, auch zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt. Das kam da nämlich auch sehr vehement und sehr schnell in der Diskussion. Da wurde gesagt, Mensch, ihr habt so viel hier beim Aufbau dieser Stadt geschafft. Lasst euch das nicht kaputt machen. Sie hat sowohl für mehr Abgrenzung gegen rechts, aber auch für mehr Selbstbewusstsein geworben, hat gesagt, nein, wenn Sie das Gefühl haben, das sind nicht Ihre Leute, die da auf der Straße sind, dann gehen Sie da auch nicht hin. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie wären dafür in Mithaftung von den Medien genommen, können Sie es ganz selbstbewusst sagen, nein, das sind nicht wir oder das bin nicht ich als Chemnitzer und ich gehöre auch zu dieser Stadt.
Angela Merkel war dann auch mal kurzzeitig in der Sporthalle beim Basketball, hat sie nicht selber gespielt, sondern war bei einer Jugendmannschaft. Was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, sie hatte immer hinter meinem Gruppenfoto einen Basketball in der Hand, das fand ich dann schon ganz gut. Nein, sie hat einen Nachwuchskader der Chemnitz Niners besucht, Zweitliga-Basketballer, die interessanterweise einen geflohenen Syrer als Trainer haben und die halt aber auch durch den Sport versuchen, andere Jugendliche zu integrieren. Und zwei Jungs sind dann nachher vor die Presse getreten, 15 und 17, Dominik und Robert, und die waren total angetan eigentlich von dem Gespräch mit der Kanzlerin, weil sie gesagt haben, ja, sie hat uns auch Fragen gestellt, sie hat uns auch gefragt, wie wir die Situation Ende August nach dieser Tötung, nach den Demonstrationen erlebt haben. Und die haben gesagt, naja, sie wurden dann teilweise zu den Spielen extra hingefahren mit dem Bus, weil die Sicherheitslage in der Stadt nicht so war, dass man die Jungs dann quasi alleine lassen wollte. Aber sie haben auch gesagt, wir stehen auch zu unserer Stadt und wir wohnen auch gerne hier und wir wollen auch mit dieser Mannschaft zeigen, dass diese Stadt auch Gutes zu bieten hat. Also das muss wohl ein ganz interessantes, Presse durfte leider nicht zuhören, aber ich glaube, es war ganz interessant für die Jungs.
Lass uns noch abschließend auf die Sicherheit in der Stadt gucken. Das Bündnis Pro Chemnitz hat Demonstrationen angekündigt. Wie ist die Lage aktuell?
Ja, ich bin da gerade vorbeigelaufen. Da wurde dann verbal von dem Martin Kohlmann von Pro Chemnitz ziemlich auf die Kanzlerin ja eingedroschen. Also anders kann man das jetzt nicht sagen. Jetzt hat sich die Demo mit ja mehreren hundert Leuten, bis zu 1000 Leute sind da unterwegs in Bewegung gesetzt. Identitäre laufen da offensichtlich mit, berichten Kollegen. Auch von AfD-Fahnen berichten die Kollegen. Und die ziehen jetzt mit Sprechchören durch die Stadt. Bislang hat es da noch keinerlei Zusammenstöße gegeben, nach Ansicht oder auch nach Angaben der Polizei. Man muss jetzt natürlich gucken, was der weitere Verlauf des Abends hier in Chemnitz dann bringt.
Angela Merkel war heute in Chemnitz live. Vor Ort war das Nadine Lindner für Deutschlandfunk Nova mit Beobachtungen zu diesem Termin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, wenn man das noch im Kopf hat, wie lange das drüber und runter ging, als man Mitte der 90er Jahre mit der neuen Rechtschreibung in Deutschland um die Ecke kam und versucht hat, die deutsche Sprache einfacher zu machen, dann wundert's momentan auch nicht, dass man große Probleme bei der nächsten Hürde hat. Die heißt nämlich gendergerechte Sprache. Im Sommer hat sich der Rat der deutschen Rechtschreibung in Wien getroffen. Wir haben darüber berichtet und festgestellt, es gibt eigentlich noch nichts, was geregelt ist. Heute sollte es eine Empfehlung geben von diesem Rat, wie wir möglichst gendergerecht Deutsch sprechen und schreiben. Ob wir zum Beispiel das Gender-Sternchen bei Lehrerinnen verwenden sollen oder nicht. Aber wieder keine Empfehlung. Alles auf Anfang. Bringt das eigentlich was, diese gendergerechte Sprache? Ist das vielleicht das Problem, dass wir erstmal erörtern müssen, ob wir es wollen oder nicht? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Dörbelt hat für uns mal ein Pro und Contra dazu gemacht.
Folgende Geschichte. Vater und Sohn sind im Auto unterwegs und haben einen schweren Unfall. Der Vater stirbt sofort. Der Sohn wird ins Krankenhaus gebracht, wo schon die diensthabenden Chirurgen warten. Als sie sich den Jungen genauer anschauen, sagt jemand aus dem Chirurgenteam, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Jetzt könnte man erstmal denken, Moment, der Vater ist doch gestorben. Aber dann ist natürlich klar, das ist die Mutter des Jungen. Sie ist Chirurgin in diesem Krankenhaus. Die Geschichte zeigt, dass wir bei bestimmten Berufsgruppen vielleicht eher Männer als Frauen vor Augen haben, wenn wir nur Chirurgen sagen, also den normalen deutschen Plural verwenden. In der Grammatik heißt das generisches Maskulinum. Die männliche Form, die beide mit einschließen soll, Männer und Frauen. Aber tut sie das wirklich?
Auch maskulin, auch das männliche Geschlecht ist ein Geschlecht, was als neutral gilt, was natürlich aber Quatsch ist, weil wir zum Beispiel aus zahlreichen sozialpsychologischen Studien auch wissen, dass wenn die männliche Form genannt wird, Menschen in erster Linie eben auch an Männer denken.
Sagt die Bloggerin und Feministin Anne Wizorek im Deutschlandfunk. Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, wenn nur die männliche Form genannt wird, klammern viele die Frauen in ihrer Vorstellung eher aus. Wenn es nach Birgit Kelle geht, sollte sprachlich aber alles beim Alten bleiben.
Ich denke, dass Gendern in der Sprache etwas ist, was so völlig künstlich über uns geworfen wird. Und deswegen habe ich ein größeres Problem damit.
Birgit Kelle hat mehrere genderkritische Bücher geschrieben. Sie fühlt sich als Frau nicht ausgeschlossen, wenn nur von Autoren und nicht von Autorinnen und Autoren die Rede ist. Das generische Maskulinum ist für sie völlig in Ordnung.
Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun und dass auch das große Thema Geschlechtergerechtigkeit damit keinen Schritt weiterkommt. keine Frau in Deutschland wird mehr verdienen, weil wir sie jetzt Ärztin nennen oder weil wir sie Pilotin nennen, sondern sie wird mehr verdienen, weil immer mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt drängen und wenn sie endlich lernt, Gehaltsverhandlungen zu führen.
Anne Wieczorek sieht das anders. Auch sie ist zwar der Meinung, dass Sprache nicht alle Probleme der Gleichberechtigung löse.
Aber sie ist in meinen Augen ein wichtiger Baustein, um Geschlechtergerechtigkeit zu normalisieren und weiter voranzubringen. Und ja, nur wer Frauen und andere Geschlechter mitnimmt, der denkt sie eben auch tatsächlich mit. Und insofern muss das auch in der Sprache abgebildet werden, in meinen Augen.
Bleibt das Problem, wie man Sprache verständlich formuliert, wenn man nicht nur bei der männlichen Form bleiben will? Nennen wir immer die weibliche und die männliche Form? Benutzen wir das große Binnen-I, einen Schrägstrich oder das Gender-Sternchen, das auch ein drittes Geschlecht mit einschließt? Es gibt viele Möglichkeiten und im Moment werden auch viele genutzt. In Zeitungen, Online-Medien, wissenschaftlichen Arbeiten oder Behördentexten zum Beispiel. Klare Vorgaben fehlen.
Generell bin ich eine Befürworterin und auch eine klare Befürworterin geschlechtergerechter Sprache.
Katrin Kunkel-Razum ist Leiterin der Duden-Redaktion und Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Sie möchte sich, genau wie der Rat insgesamt, nicht auf eine bestimmte Sprachvariante festlegen, sondern sagt eher, probiert doch erstmal verschiedene Möglichkeiten, die es so gibt, aus. Und dann schauen wir weiter. Das Gender-Sternchen steht bei ihr trotzdem hoch im Kurs.
Ich finde das Gender-Sternchen sehr sympathisch persönlich, das muss ich sagen. Ich finde, dass es in vielen Texten seine Funktionen sehr gut erfüllt. Aber es hat natürlich auch eine ganze Reihe Schwierigkeiten in sich. Und es wird ja immer diskutiert, wie spreche ich denn das Sternchen überhaupt? Ne? Und das ist natürlich kompliziert.
Sagen wir dann Lehrer-Sternchen-Innen oder Lehrer-Innen? Einige Sprachwissenschaftler halten das Gender-Sternchen für einen unzulässigen Eingriff in die deutsche Sprache, weil es eine politische Haltung ausdrücke und weil das Sternchen ein Symbol sei, das sonst im Deutschen nicht oder kaum vorkomme. Feministin Anne Wieczorek glaubt eher, dass solche Sprachvarianten auch deshalb erlaubt sind, weil sie schon heute oft benutzt werden.
Letztendlich ist ja geschlechtergerechte Sprache nicht schwierig, sondern sie ist nur anders und damit auch eine schlichte Frage der Gewöhnung. Und die Tatsache, dass sich das eben an immer mehr Stellen etabliert, das finde ich natürlich sehr, sehr positiv.
Vielleicht hat ja sogar das generische Femininum noch eine Chance. Das hat die Uni Leipzig schon 2013 in ihrer sogenannten Grundordnung eingeführt. Da schließt die weibliche Form auch alle Männer mit ein. Mit dem Plural Professorinnen sind da also auch alle Professoren gemeint.
Auch wir bei Deutschlandfunk Nova. Wir haben uns in den letzten Monaten da viele Gedanken zugemacht, wie wir mit gendergerechter Sprache umgehen, was da unsere Haltung ist und wie wir gerne sein wollen. Es ist noch nicht alles komplett beschlossen und auch noch nicht spruchreif, aber nur so viel für den Moment, es wird sich was ändern. Und das ist auch gut so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Expertinnen als Interviewpartner, die sind in Presseartikeln oder auch im Fernsehen, im Radio immer noch meistens in der Unterzahl. Die Talking Heads, das sind meistens doch Männer. Blöd dachte sich da die Financial Times in London und hat in ihre Arbeitsabläufe eine künstliche Intelligenz eingeschleust. Die analysiert alle Vornamen und Pronomen in Artikeln. Tauchen da keine Frauen auf, alarmiert die Software die Redakteure in Zukunft sogar schon beim Schreiben des Artikels, also ganz fix. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Warum dieser Schritt? Einfach nur Political Correctness?
Auch, aber ja, muss man sagen, leider erstmal auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die wollen einfach mehr Leserinnen und haben dazu in Experimenten gelernt. Frauen klicken eher auf Bilder von Frauen und dann weiter eben zu den Artikeln. Und diese Bilder wiederum gibt es natürlich eher, wenn Expertinnen im Artikel zitiert werden. Das hat die Vize-Chefredakteurin Rola Carlaff in einer internen E-Mail angekündigt, berichtet zumindest der britische Guardian. Ja, bis jetzt waren nämlich nur 21% der Zitierten in den Artikeln Frauen.
Jetzt hast du dich mit dem Thema heute Nachmittag beschäftigt, auch mit dem Pro und Contra daran, so ganz unbedarft an die Sache rangegangen, könnte man jetzt auch sagen, Algorithmus statt Schulung, das klingt auch schon wieder nach der typischen Männeridee, oder?
Ja, das mag sein. Ich möchte mal gleich vorbildlich eine Expertin in Genderfragen zitieren, unsere Kollegin Mitu Sanyal. Die sagt nämlich, natürlich ist es ein sehr stumpfes Tool, ja, das guckt ja nicht nach Inhalt. Aber
es ist so ein bisschen wie mit der Quote, die ja kein Mensch möchte, die aber unglaublich effektiv ist. Weil mit der Quote hat man ja irgendwann gemerkt, wenn die Unternehmen das mit Selbstverpflichtungen machen, dann passiert halt einfach ganz, ganz lange nichts. Und genauso ist das mit diesem Algorithmus, der wird Leute darauf aufmerksam machen. Das heißt, es passiert etwas.
Die Financial Times ist mit der Idee ja auch gar nicht allein. Die Seite prognosis.se hat auch sowas installiert. Ein Gender Equality Tracker nennt sich das. Angesetzt auf offizielle schwedische Newsseiten im Netz. Da siehst du dann in so Balkendiagrammen, wie viel Prozent Interviewpartnerinnen hatten die Zeitungen in letzter Zeit.
Jetzt ist die große Frage ja auch, ob es überhaupt genug Expertinnen gibt. Es ist ja auch immer in dieser Diskussion, ja, Sexismus verhindert irgendwie, dass man Karriere macht und alles Mögliche. Man kommt vielleicht gar nicht so weit. Was hast du da rausgefunden?
Naja, da muss man erstmal nach Berufsfeldern differenzieren. Das hat mir die Professorin Elisabeth Prommer gesagt, Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Uni Rostock. Sie untersucht, wer in welcher Quote in den deutschen Medien vorkommt.
In Realität sind die Hälfte der Richter Richterinnen und die Hälfte der Staatsanwälte Staatsanwältinnen. Es gibt gar keinen Grund, warum alle im Rechtsbereich interviewten Experten Männer sind. Frauen stehen auch zur Verfügung. Und das zeigt sich auch in vielen anderen Berufsfeldern.
Weiteres Beispiel ist zum Beispiel, die meisten Schulleiter sind auch Schulleiterinnen. Im Fernsehen kommen dann aber auf eine Expertin 4 bis 5 Experten. Das ist natürlich dann eine grobe Verzerrung. Und in den MINT-Fächern, also in diesen technischen und naturwissenschaftlichen Fächern und den dazugehörigen Branchen, da ist der Frauenanteil ja eher gering. Aber in den Medien kommen die dann in genau dieser Quote vor. Also gerade in diesen technischen Fächern werden Männer nicht überproportional bevorzugt.
Lass mal auf die Politik gucken. Und die Politikberichterstattung, die Mächtigen sind natürlich die Männer. Die muss man natürlich dann halt auch zitieren, kommt man nicht drum rum, oder?
Ja, sicher, kann man so sehen, aber es ist auch eine Frage, gerade im Fernsehen, wer wird nur paraphrasiert oder zitiert und wer kommt dann ins Bild? Immer dieselben Männer, die nerven ja auch irgendwann, genauso wie immer dieselben Frauen, egal wer jetzt Minister oder Ministerin ist. Deshalb sagt Elisabeth Prommer, vielleicht sollte der Journalismus dann den Blick weiten. Statt Minister oder Ministerin fragt man dann mal die Staatssekretäre oder die Staatssekretärin. Und natürlich sind dadurch keine frauenfreundlichen Positionen garantiert, sagt auch MeToo. Sanyal, aber
das wird nicht besser dadurch, aber potenziell ein bisschen diverser, weil Leute aus anderen Richtungen da dran kommen. Und vielleicht ist dann irgendwann der nächste Filter zu sagen, ach, wie viele Leute mit nicht deutsch klingenden Namen wollen wir denn auch noch da drin haben? Vielleicht baden wir wirklich zu sehr im eigenen Süppchen.
Jetzt hast du ein gutes Vorbild gegeben hier, Pascal, 100% Expertinnen und 50% Migrationshintergrund, aber geredet haben im Studio dann trotzdem 2 Männer.
Ja, geben wir jetzt auch hier unumwunden zu, obwohl wir im Team für die Sendung hier in der Minderheit waren. Ja, ich sag Vera, Mintu, Theresa, Friederike, Rahel sind da draußen auch noch hinter der Scheibe. Aber der Dienstplan hat uns dann halt an die Front geschickt, hier vor die Mikrofone. Kommt schief rüber. Ich hoffe, wir haben das Thema möglichst neutral trotzdem
und
dargestellt.
Und auch in dieser Sache, wir machen hier zusammen ein Programm, völlig egal, ob da Mann oder Frau oder was auch immer dann am Ende am Mikrofon sitzt. Mehr Expertinnen im Pressebereich kann man schaffen mit künstlicher Intelligenz, mit mehr Kreativität in der Wahl der Interviewpartner. Alles möglich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute begann der 3-tägige Europaparteitag der AfD in Magdeburg. Es soll um die EU gehen, die Vision, die man da hat, die Personen, die man da gerne aufstellen möchte nächstes Jahr bei der EU-Parlamentswahl. Ja, so einen richtig freien Kopf hat man da anscheinend nicht in Magdeburg, denn die Spendenaffäre um den Kreisverband der AfD am Bodensee, das immer noch ein großes Thema und die Rolle von Alice Weidel in dieser Affäre. Wir wissen jetzt, dass diese Spenden nicht legal waren und deutlich zu spät zurückgezahlt wurden. Die AfD räumt auch ein, da Fehler gemacht zu haben. Sprechen wir drüber mit unserem Mann vor Ort, mit Volker Findhammer. Volker, Alice Weidel beteuert ja, dass sie von den Spenden und von diesem Fauxpas nicht so richtig wusste. Wie sehen das eigentlich die anderen Parteimitglieder in der AfD?
Ja, Thilo, das war ziemlich interessant heute. Eigentlich hätte ich auch damit gerechnet, dass das wirklich das große Thema vor dem Parteitag wird. Ich war auch früh genug da, habe mit einigen Parteimitgliedern gesprochen und habe eigentlich mit einem relativen Unmut gerechnet oder hätte den erwartet. Pustekuchen, nichts dergleichen gab es. Die Partei zeigt sich ziemlich geschlossen. Es gab ja heute Morgen eine Erklärung vom Bundesvorstand, dass man voll hinter Alice Weidel stehe, dass man die Sache aufklären werde und dass man die Vorwürfe für ungerechtfertigt hält. Und wenn man da mit einzelnen Mitgliedern, prominenten Mitgliedern gesprochen hat, dann kommen dann solche Aussagen wie die beispielsweise hier von Andreas Kalbitz. Das ist der Landesvorsitzende von Brandenburg und der gehört auch dem Bundesvorstand an.
Nach dem derzeitigen Sachstand ist die Entscheidung des Bundesvorstandes aus meiner Sicht richtig. Die näheren Entwicklungen werden wir einfach abwarten und wir werden auch eine eingehendere Prüfung abwarten müssen und dann sehen wir weiter.
Also Thilo, eine große Gelassenheit, die da zu hören waren. Auch noch ein weiterer, nämlich der Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, der erklärte mir gegenüber:
Erstmal bin ich froh und finde es auch sehr, sehr gut, dass der Bundesvorstand sich geschlossen hinter Alice Weidel stellt. Ich denke, das müssen wir auch zeigen. Die Dinge sind noch nicht alle geklärt, hundertprozentig. Und da gehört es sich auch, dass wir natürlich hinter unserer Fraktionsvorsitzenden stehen. Die Dinge müssen geklärt werden. Es ist ein bisschen kurios, das muss man schon sehen. Aber ich glaube, es wird alles geklärt. Es ist nie eine böse Absicht dabei.
Also es ist ein bisschen kurios, es ist nie eine böse Absicht dabei. Das sind so die gewagtesten Formulierungen, die man heute tatsächlich hören kann.
Und man möchte klären. Ich meine, immerhin die Staatsanwaltschaft ermittelt ja gegen diese Spenden. Wie will die Partei denn an dieser Aufklärung mitarbeiten?
Ja, Alice Weidel hat heute selbst erklärt, dass sie einen Anwalt damit beauftragt hat, zum einen gegen Medien, aber auch gegen die konkreten Sachverhalte vorzugehen. Und sie hat dann am Nachmittag auch noch mal eine Erklärung hier für uns abgegeben. Hören wir mal rein.
Ich weise alle erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Das ist eine Attacke, um mich politisch und persönlich zu diskreditieren. Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, diesen Sachverhalt aufzuklären intern zusammen mit der Bundesgeschäftsstelle. Das Ganze muss so schnell wie möglich aufgearbeitet werden.
Also alles andere als ein Schuldeingeständnis. Man wähnt sich im Recht, dass es da Verwirrungen gab. Das hat sich ja immer wieder auf den Landesgeschäftsführer Franz Karal abgeschoben. Und insofern darf man gespannt sein, welchen konkreten Bericht die AfD dann der Bundestagsverwaltung vorlegen wird, was da dann drinsteht.
Eigentlich war das große Thema ja die EU angesagt. Daraus ist so ein bisschen Spendenaffäre geworden bei der AfD heute in Magdeburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, die SMS will man eigentlich nicht haben. Aber es ist eigentlich gut, dass es sie gibt. Ein Freund, eine Freundin von dir hat Syphilis und will, dass du dich untersuchen lässt. Diesen Warnservice, den bietet seit letztem Jahr das Bochumer Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin an. Es wird auch nötig, denn Syphilis, die Infektionskrankheit, breitet sich seit 2010 wieder stärker aus bei uns in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut, das meldet heute 4,2% mehr Fälle 2018 als im Jahr davor. Dann sprechen wir doch mal mit dem Robert-Koch-Institut, mit Viviane Bremer. Sie ist spezialisiert auf Infektionskrankheiten dort. Warum gibt es diesen Anstieg seit 2010?
Ja, diesen Anstieg beobachten wir jetzt schon seit mehreren Jahren und dieser Anstieg ist in erster Linie bei Männern zu sehen und es ist auch ein Anstieg, den wir nicht nur in Deutschland beobachten, sondern auch in vielen anderen Ländern. Ein großer Grund, den wir da sehen bei diesem Anstieg, ist, dass Männer, die Sex mit anderen Männern haben, die Angst vor HIV ein bisschen verloren haben und deswegen auch das Kondom häufig auch mal weglassen.
Ist das schon die Erklärung, warum es auch hauptsächlich bei Männern auftritt, diese Krankheit?
Die Syphilis ist immer bei Männern, die Sex mit anderen Männern haben, zirkuliert. Also da war sie im Prinzip auch nie richtig weg. Und es ist auch so, dass also gerade in Großstädten die Chance ist, viele Partner zu haben, viele unterschiedliche Partner zu haben, auch dazu führt, dass man eine größere Wahrscheinlichkeit hat, sich mit der Syphilis anzustecken.
Haben Sie schon einen Grund gefunden, warum dieser Verzicht aufs Kondom wohl so gegenwärtig ist?
Ja, also es ist einfach so, dass sich die Situation mit HIV sehr geändert hat. Bei HIV ist es so, dass vor 20 Jahren war das ein Todesurteil. Man wusste, es ist nicht zu heilen. Das ist mittlerweile etwas besser geworden. Das heißt, es ist immer noch nicht heilbar. Aber die Therapie ist inzwischen so gut, dass man, wenn man gut eingestellt ist mit den Medikamenten, auch ohne Kondom die Infektion nicht mehr weitergeben kann. Das heißt also letztendlich ist es so, dass man auch ungeschützten Sex haben kann, wenn man gut therapiert ist mit HIV und kann HIV nicht weitergeben.
Die Syphilis kann jahrelang unentdeckt bleiben. Warum ist diese Krankheit so schwer zu erkennen?
Ja, die Syphilis wird auch das Chamäleon der Medizin genannt. Das heißt, sie kann ganz, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder hervorrufen und viele erkennen das auch nicht sofort. Es können an unterschiedlichen Organen auch Schäden auftreten. Es können unterschiedliche Symptome auftreten, zum Beispiel ein Hautausschlag oder einfach Fieber, Abgeschlagenheit. Und das führt dazu, dass manche Leute das bei sich selbst auch nicht gut einordnen können und dass auch viele Ärzte das nicht richtig einordnen können und deswegen die Diagnose dann auch einfach zu spät gestellt wird.
Wie aufwendig ist die Analyse? Gibt es sowas wie einen Schnelltest?
Es gibt tatsächlich einen Schnelltest für Syphilis. Allerdings ist dieser Schnelltest nur valide, wenn man noch nie eine Syphilis hatte, weil der zeigt nur an, ob man jemals eine Syphilis gehabt hat. Ansonsten, wenn man schon mal eine Syphilis hatte, dann ist es besser, man nimmt einen normalen Test. Es gibt einen Suchtest und anschließend gibt es noch andere Testverfahren, die dann zeigen, ob diese Syphilis-Infektion eine ist, die man behandeln muss. Das heißt, ob sie aktiv ist und ob man deswegen auch sofort mit der Antibiotika behandeln muss.
Syphilis ist medikamentös behandelbar. Wie sollte man im Optimalfall behandeln?
Nun, das Gute ist bei der Syphilis, man kann es mit dem guten alten Penicillin behandeln. Es gibt also da kaum Antibiotikaresistenzen und es sind Spritzen. Das heißt, man muss sich also dann die Antibiotika, die das Penicillin spritzen lassen. Und je frischer die Syphilis entdeckt wird, desto weniger aufwendig ist die Therapie. Je länger die Syphilis vorhanden ist, desto länger dauert auch die Therapie.
Was passiert, wenn die Syphilis nicht rechtzeitig behandelt wird?
Ja, wenn die Syphilis nicht rechtzeitig behandelt wird, dann kann es tatsächlich zu Organschäden kommen. Das heißt also, dass verschiedene Organe, beispielsweise das Nervensystem, angegriffen werden oder auch sogar Herz-Kreislauf-System. Man muss dazu sagen, dass solche Schäden glücklicherweise recht selten beobachtet werden hier in Deutschland.
Kann man sich eigentlich trotz Kondom auch anstecken?
Ja, man kann tatsächlich sich auch trotz Kondom anstecken. Es ist so, dass die Syphilis schon relativ gut durch ein Kondom verhütet werden kann. Allerdings, wenn man jetzt Oralsex hat, die Syphilis wird auch oral weitergegeben, dann nützt auch ein Kondom nicht, weil beim Oralsex wird im seltensten Fall auch ein Kondom benutzt.
Sagt Viviane Bremer vom Robert-Koch-Institut. Wer erfährt, dass er oder sie Syphilis hat, sollte also früheren Sexualpartnern schnell Bescheid sagen. Auf einer Bochumer Website, da gibt es dafür beispielsweise eine anonyme Möglichkeit per SMS oder E-Mail. Den Link dazu, den findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt müssen wir erstmal über Belohnung reden hier. Denn arbeiten, arbeiten, essen, arbeiten, kurz schlafen, arbeiten, arbeiten. So sieht der Alltag für viele Japanerinnen aus. Schlaf kommt da oft zu kurz. Das ist so. Und das zu ändern, hat jetzt ein Unternehmen ein Belohnungssystem entwickelt. Über eine App wird nämlich gemessen, wie lange eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter ruhig liegen bleibt. Dann werden Punkte gesammelt und die wiederum können in Essen in der Kantine eingetauscht werden. Diese Geschichte hat uns zur Frage gebracht, warum braucht der Mensch eine Belohnung, um auf sich selbst zu achten? Darüber habe ich heute mit der Neurowissenschaftlerin Franka Parianen gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, dieses Beispiel aus Japan, ihrer Einschätzung nach, bringt so eine Belohnung überhaupt was?
In dem Fall finde ich das wirklich sehr zweifelhaft, weil es um Schlaf geht. Und hinlegen ist ja nicht gleich schlafen. Das heißt, dafür, dass Schlaf wirklich funktioniert und dass ich danach auch erholt bin und es mir besser geht, brauche ich ja ganz viele Bedingungen. Zum Beispiel, dass ich vorher mich ordentlich bewegen konnte, dass ich genug Sonnenlicht bekommen habe, um das Serotonin aufzubauen, das ich eben brauche, um die Schlafhormone zu entwickeln. Wenn ich das alles nicht habe und von der Arbeit gestresst bin und jetzt liege ich im Bett, dann passiert vielleicht schlimmstenfalls, dass die Mitarbeiter auch noch ihre Freizeit aufgeben, um jetzt im Bett zu liegen und über die Arbeit zu grübeln.
Und was sagst du, dieses Thema Belohnung, erfüllt es da den Zweck? Macht es uns dann vielleicht glücklicher, zufriedener?
Das würde ich eben auch nicht sagen, weil unser Gehirn hat eigentlich sehr gute Möglichkeiten, uns zu belohnen, wenn es denn findet, dass es angebracht ist. Das funktioniert über Dopamin und über Belohnungsareale, die aktiv sind, wenn wir zum Beispiel was Leckeres essen, Sex haben, Zeit mit unseren Lieben verbringen, also alles, was das Leben schöner macht. Und diese Belohnungen sind eigentlich sehr flexibel. Das heißt, die sind immer da, wenn uns ein Ziel begeistert, wenn wir was Neues lernen. Und die werden auch relativ gut angepasst. Das heißt, ich kann mich da weiterentwickeln und steigern. Während so Belohnungen, die ich von außen kriege, sind ja wahnsinnig inflexibel. Die sind immer gleich groß. Das heißt, da gewöhnt sich das Gehirn relativ schnell dran. Irgendwann bemerke ich gar nicht mehr, dass ich eine Belohnung bekomme. Im schlimmsten Fall bemerke ich nur noch, wenn ich keine Belohnung mehr bekomme und bin dann deprimiert.
Das heißt, im allerbesten Fall belohne ich mich selbst und warte nicht, bis irgendwie extern was auf mein System draufkommt?
Genau, und im allerbesten Fall muss ich diese Belohnung auch gar nicht durch irgendwie eine Süßigkeit einschmeißen oder so, sondern im allerbesten Fall erkennt mein Gehirn, dass das, was ich tue, mir gerade gut tut und schüttet selber all diese wunderbaren Hormone aus, die uns die guten Gefühle machen.
Aber unser Gehirn ist ja auch irgendwie ein grauer Kasten, der muss ja manchmal getreten werden. Da ist es doch ganz okay, mal zu sagen, du kriegst jetzt ein Goodie, oder?
eigentlich muss das gar nicht sein. Unser Gehirn hat das ja alles so wunderschön ausgedacht für uns über Millionen Jahre. Und wir sind diejenigen, die sich überlegen, ach, ich möchte jetzt aber eigentlich unbedingt Yoga machen. Wir könnten ja auch einfach ein bisschen stärker wieder lernen, darauf zu achten, was wir brauchen, was uns gut tut. Das heißt, klar, Bewegung ist eine gute Sache, aber wenn ich mich selber nicht zum Fitnessstudio motivieren kann, dann sollte ich nicht nach dem Fitnessstudio zu McDonald's gehen, damit es mir besser geht, sondern sollte ich mir einen Sport suchen, der mir Spaß macht.
Aber glaubst du nicht, dass es uns auch besser geht, wenn wir eben eine Belohnung bekommen? Also ich meine, welcher Mensch entscheidet sich denn gegen die Belohnung? Das macht doch auch keiner.
Das stimmt und das ist ja eigentlich das Risiko. Das heißt, wenn wir eine Belohnung angeboten bekommen, nehmen wir die natürlich gerne. Aber jetzt, wenn wir das Ganze das nächste Mal machen, besteht das Risiko, dass wir es eben nur tun, wenn wir nochmal eine Belohnung kriegen. Da gibt es diese schönen Studien mit den Grundschulkindern, wo man sie eben mit Buntstiften malen lässt. Den einen Kindern hat man vorher gesagt, wenn ihr jetzt 10 Minuten malt, bekommt ihr eine Belohnung. Und den anderen Kindern hat man einfach gesagt, hier, malt mal. Und am Ende kriegen sie überraschenderweise noch eine kleine Belohnung obendrauf. Und tatsächlich, wenn man dann guckt, wer malt denn nachmittags freiwillig nochmal weiter, wer greift denn nochmal zu den Buntstiften, dann sind das die, die eben keine Belohnung angekündigt bekommen haben. Weil sie sich gedacht haben, ich habe gemalt, das hat mir Spaß gemacht. Denn für die anderen Kinder war das von Anfang an was, was sie eben nur gemacht haben, weil sie eine Belohnung kriegen am Ende.
Was würdest du denn sagen? Sind wir heutzutage so ein bisschen zu lethargisch? Machen wir Dinge nur noch gegen Belohnung?
Es ist natürlich ein Problem, aber ich glaube, dass es eigentlich eher um die Fehlanreize geht. Wenn wir mal das Unternehmen nehmen, das seine Mitarbeiter dafür belohnt, zu schlafen. Wie gesagt, wir können eigentlich sehr gut schlafen, wenn wir eben vorher genug Sonnenlicht gehabt haben, wenn wir vorher genug Bewegung gehabt haben und Zeit mit unserer Familie. Wenn das Unternehmen das wirklich unterstützen wollte, dann könnte es den Mitarbeitern einfach mehr Freizeit geben. Dann wären sie auch vielleicht weniger lethargisch und könnten mehr auf sich achten. Wir haben ja auch einfach sehr viele negative Anreize, die uns davon abhalten.
Kann man eigentlich auch überbelohnen? Geht sowas auch?
Durchaus. Das ist dann eben immer der Fall, wenn wir irgendwas natürlicherweise sowieso tun würden und plötzlich fangen wir an, das Verhalten zu belohnen. Das heißt zum Beispiel bei den kleinen Kindern vorhin mit den Buntstiften haben wir das gesehen. Oder es gibt auch andere Situationen, wenn es um Hilfsbereitschaft geht zum Beispiel. Das machen wir, wenn wir 2 Jahre alt sind, wahnsinnig gerne. Wir tragen Leuten Sachen hinterher, öffnen Türen. Das ist ganz natürlich. Aber sobald wir anfangen, dafür Süßigkeiten zu geben, hören die Kinder damit auf. Und es ist das Gleiche mit Erwachsenen. Wenn wir erstmal diese externe Belohnung bekommen, dann funktioniert unser internes System irgendwann nicht mehr. Und wir vertrauen nur noch auf das, was wir von außen kriegen.
Belohnungen können uns helfen, bringen uns manchmal aber auch nicht weiter, ein glücklicheres Leben zu führen. Das halten wir mal fest. Informationen waren das von der Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Wenn ihr die nochmal intensiver lesen wollt, aktuell heißt ihr Buch Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.